Gut, könnte ich die Präsentation bitte noch von vorher haben? Die von uns? Ihr könnt dabei schon in euren Bibeln den Predigttext aufschlagen. Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinen Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen, um sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Stelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf den Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Astort gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Wenn wir uns jetzt den Text einmal gemeinsam kurz anschauen, sehen wir gleich einmal, was uns auffällt, ist: Ein Engel des Herrn redet zu Philippus. Und wie ich meinen Bruder gefragt habe über diese Stelle, was er dazu sagt, wie könnte man es für heute denn auslegen, sagt er: Ja, ist nicht mehr alltagsrelevant, heute erscheinen keine Engel, zumindest mir nicht. Und ich meine, er hat es ihm Spaß gesagt. Aber es ist gewaltig, dass gleich unsere Geschichte anfängt mit: Ein Engel des Herrn begegnet Philippus und er sagt: Auf, steh auf und wandere nach Süden. Und es kommt der Befehl, und sein Wahnsinn, wie gehorsam Philippus gleich ist, und es steht eigentlich gleich da, er steht auf und macht sich auf den Weg. Also es ist für ihn selbstverständlich. Danach hören wir Gottes Geist zu Philippus sprechen: Tritt hinzu zu dem Wagen und halte dich an diesem Wagen. Und dann kommt die Stelle, wo Philippus den Kämmerer lesen hört, und früher war es ja ganz normal, dass man in der Bibel, wenn man die Bibel gelesen hat, dass man sie laut gelesen hat, und dann fragt er ihn: Verstehst du, was du da liest? Und wir gehen weiter, und er steigt auf, und dann kommt die alles entscheidende Frage in unserem Text vom Kämmerer: Von wem denn der Prophet Jesaja spricht? Und dann kann Philippus das Evangelium auslegen, und sie haben sicher ein längeres Gespräch geführt über das Evangelium. Er hat ihm sicher sehr viel erklärt, denn sie waren auch sicher einige Zeit unterwegs, denn wie er dann das Wasser sieht, sagt er ja der Kämmerer dann gleich: Hey, da ist Wasser, kann ich mich taufen lassen, was hindert mich davon? Und er wird getauft. Dann kommt die spektakuläre Entrückung von Philippus, das den Kämmerer eigentlich gar nicht interessiert, weil er sich so sehr freut, dass er zu Jesus gehört. Und Philippus verkündigt in allen Städten das Evangelium. So, wer ist dieser Philippus? Wir erfahren in der Apostelgeschichte davor, in der Apostelgeschichte 6,5, heißt, er ist einer von den 7 Diakonen der ersten Gemeinde in Jerusalem. Sein Wirkungsgebiet geht aus unserer Stelle hervor. Also er ist in Jerusalem, macht sich auf den Weg auf einer Straße Richtung Gaza. Dann irgendwo lässt sich ja dann der Kämmerer taufen, und er findet sich in Ashdod wieder. Und dann bringt er das Evangelium nach oben, nach Caesarea in den Norden. Das ist da den Maßstab, das sind so 100 Kilometer. Und er lässt sich dann in Caesarea nieder, weil wir haben in der Apostelgeschichte 21, 8, lesen wir, dass Paulus und sein Begleiter, ich lese es schnell vor: Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Also es handelt sich da eben auch um diesen Philippus aus unserer Geschichte. Er hat sich in Caesarea niedergelassen und war dann dort als der Evangelist bekannt. Wer schreibt die Apostelgeschichte? Wer schreibt da? Wer ist ein Begleiter des Paulus? Das ist der Lukas. Wir wissen, dass die Taten der Apostel von Lukas geschrieben wurden, 60 bis 64 nach Christus. Von Lukas ist uns bekannt, dass er Arzt ist. Es ist uns vielleicht auch bekannt, dass er ein sehr guter Historiker ist, dass sogar die sekundäre Welt sich auf seine Berichte verlässt. Und das heißt, wir können uns gerade bei der Apostelgeschichte sehr sicher sein, dass das historisch akkurat ist. Und wenn wir die Apostelgeschichte kurz gliedern, haben wir von Apostelgeschichte 1 bis 7. Was passiert da in der Apostelgeschichte 1 bis 7? Was fällt euch ein, um euch auch ein bisschen mit einzubeziehen? Was ist da ganz spektakulär am Anfang? Genau, das Pfingstereignis, die Ausgießung. Dann entsteht ja die erste Gemeinde in Jerusalem und die Verkündigung an Israel beginnt mit dem Evangelium. Und dann unsere Stelle, Apostelgeschichte 8, ist interessant, wieso die gerade da steht. Im Kapitel 7, wenn wir schauen, beginnt gerade die Verfolgung. Was passiert in Apostelgeschichte 7? Der Stephanus wird gesteinigt. Und dann beginnt die Ausbreitung vom Evangelium von Jerusalem weg. Und schon in Apostelgeschichte 1,8 heißt es: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und unsere Geschichte ist jetzt genau in diesem Punkt, wo sich das Evangelium ausbreitet, wie wir es schön sehen, von Jerusalem nach Judäa durch Philippus, dann nach Samaria und dann bis an das Ende der Erde. Und dann geht es ja weiter in Apostelgeschichte 8 bis 12, dass der Saulus, von dem wir auch erfahren in Apostelgeschichte 7 das erste Mal, der ist ja bei der Steinigung dabei, dass er berufen wird, dass er vom Verfolger zum Apostel für des Herrn wird und das Evangelium dann zu den Heiden in die ganze Welt bringt, bis an das Ende der Erde. Wir haben die Geschichten der ersten Heidenbekehrung von 8 bis 12 und Apostelgeschichte 13 bis 28 haben wir dann die Missionsreisen in Kleinasien und Griechenland von Paulus. Zum Autor haben wir schon gesagt, der Lukas hat es geschrieben. Der Lukas hat ja auch das Lukas-Evangelium geschrieben, so wie der Name schon verrät. Und das Lukas-Evangelium wird oft als das soziale Evangelium bezeichnet. Denn das Lukas-Evangelium hebt hervor, dass Jesus auf der Seite der Armen und der Unterdrückten steht, im Kampf gegen die reichen Ausbeuter. Wenn man zum Beispiel das Lukas-Evangelium liest, im Kapitel Lukas 12, 16 bis 21, das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Da sieht man, dass in dem Evangelium von Lukas angesprochen wird, Jesus hat nichts gegen Reiche, Jesus hat nur was, wenn Reiche sich auf ihren Reichtum verlassen und das hasst er. Und wir kennen auch das Gleichnis des ungerechten Richters aus dem Lukas, wo immer wieder die Witwe vor den Richter kommt und sagt, kannst du mich recht schaffen? Und sogar der gottlose Richter, wo sagt, er hat keine Angst vor Gott, weder vor Menschen, aber sogar der verschafft der armen Witwe Recht. Wie viel mehr wird Gott Recht schaffen, der doch gerecht ist? Und er stellt diese ganze Arm- und Reichschiene, Lukas, auf eine neue Waage. Also es wird nicht mehr gemessen, ob man jetzt materiell arm oder reich ist, sondern vom Lukas-Punkt her ist jeder arm, der keine menschliche Hilfe zu erwarten hat und sich in seiner Not zu Gott flüchtet. Ich finde es in unserer Geschichte nämlich sehr interessant, dass gerade Philippus zu einem reichen, materiell reichen Äthiopier geschickt wird. Wenn wir uns diesen Äthiopier jetzt anschauen, was fällt uns auf zu diesem Äthiopier? Sein Job, er ist Kämmerer. Ich weiß nicht, welche Übersetzungen habt ihr in eurer Bibel? Was steht denn da in Apostelgeschichte 8, 27 bei euch, wer dieser Äthiopier ist? Steht da bei euch auch Kämmerer oder wie ist das bei euch übersetzt?
Ein Hofbeamter.
Okay. Hat irgendwer noch? Finanzminister. Steht irgendwer vielleicht bei irgendwer Eunuch? Hat irgendwer das mit Eunuch übersetzt? Oder irgendeine Fußmarke? Weil es kommt ja jetzt die Frage auf, wieso ist er denn überhaupt nach Ägypten gegangen, nach Jerusalem kommen? Und wir können ja annehmen, dass er vielleicht doch ein Jude war. Vielleicht war der Äthiopier ein Jude. Und diese Hinzugekommenen, die zum Judentum hinzukommen, nennt man ja Proselyten. Vielleicht war er einer. Vielleicht ist er Gottes Gesetz angenommen und war jetzt Jude. Aber wenn wir jetzt Gottes Wort lesen in 5. Mose 23, 2, es soll niemand mit zerstoßenen Hoden und auch kein Verschnittener in die Gemeinde des Herrn kommen. Oder eine andere Stelle, die uns genannt wird. Aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, damit er mein Heiligtum nicht entweiht. Also wenn er jetzt wirklich Eunuch war, was er war, weil wir wissen, er war Hofbeamter, er war gesetzt über den Schatz, er hat eine sehr hohe Position und da war es sehr üblich auch in der Kultur, dass man ein Eunuch ist. Also wir sehen daraus, dass er keine Chance gehabt hat, vom alten Bund her zu den Juden zu gehören. Und hier sehen wir auch schon eine riesige geistliche Not, eine riesige Armut, die er gehabt hat. Er hat keine Kinder zeugen können. Weiter lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er gekommen ist, um den Herrn in Jerusalem anzubeten. Das heißt, von irgendwem hat er gewusst in Äthiopien, irgendwen hat er gewusst, da gibt es einen Gott in Jerusalem, den will ich anbeten. Und hier passt auch ein super Wort aus der Schrift, was König Salomo bei seiner Rede zur Einweihung des ersten Tempels spricht. Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um zu diesem Haus hinzubeten, so höre du es im Himmel, in deiner Wohnstätte und tue alles, um was dich dieser Fremdling dich anruft. Damit alle Völker auf der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, mit welchen Anliegen der Äthiopier gekommen ist, um anzubeten am Tempel. Aber wir können davon ausgehen, dass er wirklich auf der Suche war nach dem Gott der Juden. Denn was hat er gemacht? Er hat sich ja eine Schriftrolle oder ein Buch vom Jesaja gekauft. Und jetzt, was liest denn unser lieber Kämmerer im Jesaja? Er liest Kapitel 53. Wenn wir das bitte gemeinsam aufschlagen, Jesaja 53. Was steht denn da bei euch als Überschrift? Ich weiß, die sind nicht göttlich inspiriert, sind nur für uns, dass uns helfen. Aber was steht denn da bei euch als Überschrift für Jesaja 53? Ich glaube, ihr kennt das eh alle. Wie bitte?
Das Stellvertreten der Leiden und die Herrlichkeit des Gottes.
Jawohl. Ich finde das so genial in unserer Geschichte, dass gerade in dem Moment, wo der Kämmerer eigentlich das Evangelium, also die Stelle über den Messias im Alten Testament liest, hinzukommt. Ich lese uns vor. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetat zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt. Aber beugte sich nicht, und das ist jetzt die Stelle, die zwei Verse, die ihr ihn lesen hört. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und keinen Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch seine Erkenntnis, wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele zum Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Das ist unglaublich für mich zum Vorstellen, dass genau in dieser Stelle, und es ist ja die Wahrheit, dass Philippus hinzukommt und er hört das Lesen. Und persönlich berührt mich die Stelle vom Kämmerer so sehr, weil ich ja selber Hodenkrebs gehabt habe und ich bin ja selber jetzt ein Verschnittener. Und wenn ich mich jetzt in die Situation hineinsetze, wenn ich jetzt der Kämmerer wäre, ich sitze da unten, habe keine Chance, war gerade in Jerusalem, Tempel anbeten, darf nicht einmal, ich weiß nicht, ob sie mich hineinlassen haben im Tempel des Herodes, aber da vielleicht gar nicht mal rein, kein Zutritt zu Gott. Und dann lese ich die Stelle und das ist ja die Stelle, wo sich im Alten, wo sich Christentum und Judentum ja auseinander differenzieren. Das ist die Stelle im Alten Testament, wo wir sagen, das ist der Messias, das ist Jesus. Und genau die Stelle fragt ja, genau die Frage fragt ja auch Philippus. Es fällt ihm auf, dass da mehr dahinter ist. Und Philippus zuerst noch in Jerusalem, verkündigt dort das Evangelium, war dort und hört den Engel des Herrn. Er gehorcht und jetzt ist er genau an der Stelle, wo Jesus ihn haben möchte. Er ist genau dort und es ist so cool, dass Jesus oder also dass Gott vorbereitet hat, das Herz vom Kämmerer, dass er genau die Stelle liest und in dem rechten Moment kommt der Philippus hin, er hört den Geist noch reden, tritt hinzu, er ist wieder gehorsam und jetzt kann Gott durch Menschen sein Evangelium weitergeben. Und das ist so super, dass er da den Philippus und dass er auch uns heute dazu verwenden möchte. Und er legte mir auch dann die Schriften auf. Es steht so schön da auch, er tat seinen Mund auf. Da können wir uns auch ein Beispiel nehmen am Philippus. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Und woher weiß er denn einer von den ersten Christen das Evangelium? Und da haben wir im Lukas 24, 27 die Stelle, wo Jesus den Jüngern von Emmaus begegnet. Und wo Jesus dann beginnt bei Mose und bei allen Propheten. Und er legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also jetzt eins zu eins von den Brüdern und Schwestern, die das noch von Jesus gehört haben. Und das Schönste ist dann, er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn er sich taufen lässt, sagt er das ja. Und da kommt der erste Heide, der erste Nicht-Jude zum Glauben in unserer Stelle. Und wie kann es anders sein, dass sich wieder eine Schriftstelle aus der Bibel erfüllt, die sich an dem Kämmerer erfüllt und auch an uns erfüllt? Aus Jesaja 56, 3-6. Und es ist so cool, er liest ja Jesaja 53, dann kommt Jesaja 54, dann kommt Jesaja 55, wo das steht, kauft ein ohne Geld, kauft, also wo das Gottes Gnadensangebot noch einmal beschrieben steht, wo auch das steht, mein Wort wird nicht so leer zurückkommen, was wir alle kennen. Und dann kommt Jesaja 56, 3-6. Und der Fremdling, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerettet werden soll. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen in Israel sammelt, spricht, ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu meinem Gesammelten. Und es ist doch so der Hammer, dass sicher weit ist, ich denke mal, dass er sicher weitergelesen hat. Und wenn er auf die Stelle kommt, wo er gemeint ist, mit der Verschnittene soll nicht sagen, ich bin ein dürrer Baum, du hast jetzt einen ewigen Namen, der muss so durchdrehen und sich freuen. Und Philippus soll uns heute in der Geschichte ein Vorbild sein, Gottes Stimme wirklich zu gehorchen und sein Evangelium zu verbreiten, weil es steht so drinnen, als wäre es selbstverständlich. Und ich finde es super, dass für den Philippus selbstverständlich war. Er war ja erst gerade in Jerusalem, dort haben sich ja auch die Leute bekehrt, wie wahnsinnig. Und er hat nicht erst einmal zum Engel gesagt, naja, jetzt warte mal, ich muss mal schauen, da in Jerusalem bekehren sich ja auch die Leute. Warum sollte ich denn da auf diese öde und einsame Straße gehen? Da ist ja niemand, den ich das Evangelium erzählen kann. Nein, das sagt er nicht, er sagt, okay, ich stehe auf. Gott, du schickst meinen Engel, ich befolge deinen Wunsch. Und dazu möchte ich euch auch eine Geschichte von Michael Kessler erzählen. Das ist der Pfarrer, der uns getraut hat und ein guter Freund von unserer Familie. Den Punkt möchte ich auch ganz, ganz liebe Grüße von Martin und Alice ausrichten. Sie haben euch alle voll lieb und gestern habe ich getroffen und sie haben nochmal gesagt, bitte, richte ganz liebe Grüße aus. Und zwar der Michael Kessler, unsere Geschichte, in Afrika ist in seinem Haus und betet und Gott spricht zu ihm, dass er in den Busch gehen soll. Und das erste Dorf, auf den er trifft, da wird ihm einer entgegenkommen und mit dem Mann soll er mitgehen, der wird ihm was zum Essen anbieten und er soll aber nichts essen, bevor er nicht für ihn gebetet hat. Und das, was er betet, wird passieren. Und er hat, wie wir jetzt wissen nicht mehr, ob er gesagt hat, ob er gewusst hat, was er beten soll, aber das macht er nichts. Das ist einmal ein krasser Auftrag. Und er macht es wirklich, er geht 3 Tage lang in Afrika ohne Essen im Busch. Keine Ahnung, was sich Wasser mitgenommen hat. Auf jeden Fall hat er wild geschlafen, ist 3 Tage unterwegs. Er hat nicht einmal die Richtung gewusst, wo er hingeht. Die Familie hat er nicht informiert. Die hat sich schon Sorgen gemacht, dass er gestorben ist. Oder keine Ahnung, ja, verschwunden. Und er kommt dann nach 3 Tagen auf ein Dorf, trifft dort den Direktor von der Volksschule, der sagt ihm eben, boah, hey, du schaust fertig aus, was geht mit dir? Komm mit, ich gebe dir was zum Essen. Und er geht mit und bevor er isst, sagt er, ja warte, ich bete noch schnell. Und er betet für ihn, dass er eben Kinder bekommt. Und in dem Moment fängt der Direktor von der Volksschule irre an zum Weinen und erzählt ihm eben, dass sie seit 7 Jahren verheiratet sind und sie haben noch kein einziges Kind. Und in der Kultur ist eh klar, dass das noch viel schlimmer ist als bei uns. Und ja, dann geht er 3 Tage zurück. Also er war 6 Tage lang unterwegs für das Gebet, hat was zum Essen gekriegt, ist zurückgegangen, daheim gewesen. Alle waren vielleicht stinksauer auf ihn. Also meine Frau ist, glaube ich, sauer auf mich, wenn ich 6 Tage lang weg bin und dann heimkomme und ja, ich habe für wen gebetet. Also ja, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall waren alle wieder glücklich. Und dann nach einigen Jahren erzählt er die Geschichte. Es ist schon 6, 7 Jahre vergangen. 7 Jahre werden es gewesen sein. Und meine Schwiegermutter fährt mit ihm am Markt mit dem Auto und auf einmal im Schritttempo und auf einmal schreit er, hey, bleib stehen. Hupft aus, der rennt zu einem Mann, der mit 2 Kindern unterwegs ist und der Mann erkennt ihn und setzt ihn gleich, gibt ihm gleich die Kinder und er tragt die Kinder umeinander und sie tanzen und sie können ihre Freude ein bisschen besser ausdrücken als ich oft und tanzen und heulen und freuen sich und jeder schaut es an und die Kinder kennen sich nicht aus. Und da war das der Mann, für den er gebetet hat, mit einem 6 Jahren alten Kind und einem 3 Jahren alten Kind. Und das ist einfach Wahnsinn, wie Gott heute noch dasselbe tut, was er vor 2000 Jahren gemacht hat. Er beruft uns Menschen, um seinen Willen zu tun, um sein Evangelium zu verkünden. Und wir hören die Geschichten meist von den super tollen Missionaren oder von den Pfarrern oder von diesen Michael Kessler in Afrika. Und ich denke mal, aber es hat doch jeder von uns erlebt, so wie der Kämmerer, dass wie wenn wir in unserer Not zu Gott kommen sind, dass er doch sich genähert hat in unserer Not und uns geholfen hat in unserer Not, was auch immer das für eine Not war bei dir, mit der du zu Gott gekommen bist. Aber durch sein Evangelium und durch Jesus hat er uns doch jeden so reich beschenkt und neues Leben geschenkt. Und gerade wir, die in Österreich materiell so reich beschenkt sind, denke ich mal, oft wollen wir nicht umso mehr gute Verwalter sein und den Reichtum und seinen Segen und was auch immer wir haben in unserem Umfeld teilen. Oder können uns aber auch dazu entscheiden, dass wir uns vom materiellen Wohlstand, der da herrscht, von der Gesundheit, die Sicherheit, die ja in unserer Kultur so hoch geachtet wird, die bösen Flüchtlinge, was man jetzt gerade so hört, wollen wir uns davon verführen lassen und es wichtiger machen als Jesus. Und ich hoffe und bete, dass Gott wirklich bewahrt unsere Herzen bei ihm und dass wirklich sein Wort das Einzige ist, was den Ton angibt und dass wir unserem Philippus wirklich ein Beispiel nehmen und den Mund auftun, wenn wir Situationen von Jesus geschenkt bekommen und wo wir merken, hey, da sollte ich jetzt was sagen. Ich möchte schließen mit einem Bibelzitat von Gandhi. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist. Sonst weiter nichts. Gott helf uns, dass wir sein Wort wirklich als seine Offenbarung, göttliches Wort in unser Leben sprechen lassen. Amen. Amen.